Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, guten Morgen.
Also wenn es nach mir ginge, würde ich Mekka für eine autofreie Stadt erklären.
Mekka als autofreie Stadt, das wünscht sich der Imam Mohammed Ibrahim. In Hamburg verbinden Jugendliche Freitagsgebet und Fridays for Future. Wir hören gleich mehr über Islam und Ökologie. Wir beleuchten die Rolle der katholischen Kirche im Nationalsozialismus. Denn wer nach den Wurzeln des Antisemitismus sucht, der kommt früher oder später auf christliche Stereotype zu sprechen, wie Christusmörder, Hostienfrevler oder Wucherer. Außerdem treffen wir Medizinstudenten und die Angehörigen von Körperspendern, also Menschen, die ihren Leichnam für Studienzwecke zur Verfügung gestellt haben. Die Verbindungen zwischen Umweltbewegung und Moscheegemeinden, die sind nicht besonders stark, doch grün ist die Farbe des Islam, die Farbe, in der sich der Prophet Mohammed gekleidet haben soll und die Farbe des Paradieses, da wo grün wächst. Die Muharijin-Moschee im Hamburger Stadtteil St. Georg bietet Ökologieseminare für Jugendliche an. Die erfahren, wie gut der Ökologiegedanke zu ihrer Religion passen soll, etwa wenn es um den richtigen Umgang mit Wasser geht. Sie sind engagiert bei der Sache, denn sie spüren, dass es um Fragen geht, die sie wirklich angehen. Viele gehen auch zu den Fridays for Future-Demonstrationen. Daniel Kaiser hat die Moschee besucht.
Klingt wie ein normales Freitagsgebet, sieht aus wie ein normales Freitagsgebet. Links beten die Jungs und rechts die Mädchen. In der Predigt erklärt der Imam Mohammed Ibrahim dann aber die islamische Sicht auf den Klimaschutz. Der Islam sei gegen Umweltzerstörung, gegen Verschwendung und für Nachhaltigkeit, sagt er und belegt das mit Versen aus dem Koran.
Geh mit dem Wasser nicht verschwenderisch um. Auch solltest du an einem fließenden Fluss sein. Das heißt, es gibt Wasser mehr als genug.
Danach sitzen alle in einem großen Kreis und diskutieren. Und die jungen Leute stellen kritische Fragen. Gibt es in Mekka Mülltrennung? Wie ist eigentlich die CO2-Bilanz der arabischen Ölstaaten? Und was kann ich konkret selbst in Hamburg, in Deutschland tun?
Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen kleiner anfangen, zum Beispiel bei unserer Moschee, weil so Mülltrennung habe ich da, glaube ich, auch nicht so gesehen.
Ja, viele, wenig Moscheen.
Jumu'ah for Future heißt das Projekt. Mehdi Aroui aus dem Vorstand der Muhajirin-Moschee erklärt den Namen.
Das ist einerseits das Wort Freitag, aber auch die Freitagspredigt und entsprechend das Freitagsgebet. Und damit wollen wir ausdrücken, dass wir uns auch davon angesprochen fühlen und dass wir darüber den Inhalt unserer Freitagspredigt machen. Kindesgerecht, jugendgerecht, so wie jetzt heute die Teilnehmer und letzte Woche auch, aber dass wir die Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern auch wirklich mit Umsetzung. Letzte Woche hatten wir auch ein Camp dazu mit ganz vielen Inhalten, Besuche bei Greenpeace und viele Workshops zu dem Thema und dann kommen natürlich Forderungen von den Jugendlichen, dass sich die Moscheegemeinden bewegen müssen, dass sie halt nachhaltiger umgehen müssen mit den Ressourcen der Moschee, weil das ist genau das, was wir lokal handeln nennen.
Etwa 50, meist junge Leute, sind in den Kulturladen Schorsch gekommen und diskutieren engagiert und informiert. Viele waren schon auf einer Friday for Future Demo und man spürt, das Thema ist ihnen wichtig. Die jungen Muslime sind von dieser Art Freitagsgebet angetan.
Man tauscht sich gegenseitig aus und man sieht einfach, dass das alles eigentlich schon geschildert ist, nur man befasst sich nicht so sehr damit. Deshalb denken wir alle so, ja, das ist ja nicht so wichtig, aber im Prinzip ist es schon alles dort gegeben.
Aber das ist auch für mich neu, dass das thematisiert wird. Also ich habe das, ja, so noch nie wahrgenommen und ich fand die Predigt heute sehr schön. Ich dachte, dass das erstmal wundervoll formuliert wurde und dann, dass die Aspekte ja sehr Mainstream eigentlich sind und das war mir selber nie klar.
Wenn man das aus dem islamischen Kontext sieht, sieht man, dass wir sehr viel falsch machen und dass wir es eigentlich ändern sollten.
Achtet man eigentlich auch bei der Pilgerfahrt oder bei der Kaaba Achtet man da auch auf Klimaschutz?
Der Imam Mohammed Ibrahim sieht bei der Pilgerfahrt noch erheblichen Nachholbedarf in Sachen Klimaschutz. Der Flug nach Mekka wäre nicht das erste, auf das er verzichten würde. Aber bei der Situation vor Ort müsse man handeln.
Also wenn es nach mir ginge, würde ich Mekka für eine autofreie Stadt erklären.
Der Hamburger Omar Ali Hassan studiert in Groningen und ist übers Wochenende in seiner Heimatstadt und von diesem Freitagsgebet überrascht.
Ich freue mich, dass endlich modernere Themen angesprochen werden. Natürlich, Freitagspredigt, ne, wird oft über die Vergangenheit geredet, was irgendwelche Menschen früher mal gemacht haben. Und das ist auch wichtig, hat natürlich seine Aspekte. Aber ich finde, dass der Fokus endlich mal auf das Hier und Jetzt und auf die Zukunft gesetzt wird. Und das ist sehr wichtig.
Die Organisatoren der arabischen Muhajirin-Moschee wollen das Projekt fortsetzen und hoffen, dass sie auch andere islamische Gemeinden inspirieren.
Die Muslime sind nicht nur immer nur mit dem Thema Kopftuch und irgendwelche islamischen Themen beschäftigt, sondern uns interessiert und beschäftigt auch unsere Hamburger Umwelt, unsere Stadt, aber auch unser Land Deutschland. Und daher, wir Muslime sind facettenreich. Und auch Umweltschutz ist unser Thema.
Freitagsgebet und Fridays for Future. Daniel Kaiser hat muslimische Jugendliche im Hamburger Stadtteil St. Georg begleitet. Die Haltung der katholischen Kirche gegenüber den Nazis, die war zwiespältig. Einerseits hat die katholische Kirche die Nationalsozialisten bekämpft in den 20er Jahren. Das Bekenntnis der Nazis zum Christentum, das sei oberflächlich, kritisierten damals die Bischöfe. Papst Pius griff dann 1935 die Ideologie der Nazis an in seiner deutschsprachigen Enzyklika mit brennender Sorge. Nur offener Protest gegen die Nazis war in der katholischen Kirche selten. Und zur Judenvernichtung haben die Katholiken geschwiegen. Warum? Vielleicht spielen da Ressentiments eine Rolle, die es im Christentum seit Jahrhunderten gibt. Wucherer, Christusmörder, Brunnenvergifter. In München hat sich eine Tagung Lessons and Legacies mit dem Thema beschäftigt, ein renommiertes Kongressformat in der Holocaustforschung. Tobias Krone hat die Tagung verfolgt.
Wer die Wurzeln des Antisemitismus sucht, jenes Judenhasses, der Deutschland unter den Nazis zum größten Völkermord in der Menschheitsgeschichte trieb, der wird auch in der katholischen Kirche fündig, so wie Kevin Spicer, Professor für Geschichte am katholischen Stonehill College in der Nähe von Boston.
In April 1929,
im April 1929 schrieb der 21 Jahre alte Maximilian T. an die Erzdiözese München-Freising: Stimmt es, dass der katholische Klerus der allgemeinen Meinung ist, dass ein frommer Katholik kein Antisemit sein kann? Mit dieser Frage offenbarte Maximilian den Konflikt, den er zwischen der Lehre seiner Kirche und seinen politischen Überzeugungen spürte. Maximilian T. war 1927 in die NSDAP eingetreten und bezeichnete sich als Antisemit und wollte es von seiner Kirche genau wissen. Auch die Antwort ist erhalten. Innerhalb einer Woche antwortete Pater Rudolf Hindringer, Sekretär von Kardinal Faulhaber, auf Maximilians Frage wie folgt: Wenn Antisemitismus Hass gegen eine bestimmte Gruppe Menschen bedeutet, ist es gemäß der katholischen Morallehre nicht erlaubt. Allerdings, so fuhr er fort, ist es anders, wenn ohne Hass das Ziel verfolgt wird, dass eine Gruppe Menschen im Finanzsystem oder im staatlichen Beamtenapparat nicht mehr so einen großen Einfluss hat, der weder im proportionalen Verhältnis zu ihrer Zahl noch zu ihrer spirituellen Bedeutung steht. Zitat Ende. Die Antwort mit dem Stempel des Bischofs. Eine ganz ähnliche Argumentation bekam ein Reporter zu hören, als er die Mutter des Attentäters von Halle jüngst interviewte. Ihr Sohn habe nichts gegen Juden in dem Sinne, er hat was gegen die Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen. Wer hat das nicht? So die Frau. Der Historiker Kevin Spicer stieß in seinem Forschungsprojekt auf einige dieser Zeugnisse in der katholischen Kirche im Deutschland der späten Weimarer Republik. Hass war verboten, Ressentiments aber bis in den hohen Klerus verbreitet. Wie er im Interview nach seinem Vortrag erklärt. Wenn Sie sich die Aussagen anschauen, die katholische Führung getätigt hat, oder sogar theologische Autoren, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Gesellschaften, anderen Kulturen und Traditionen, finden sie Aussagen, die sehr wenig mit der jüdischen Tradition zu tun haben. Schlicht und einfach falsche Dinge werden da gesagt. Es gab einen Mangel an Verständnis der jüdischen Traditionen, von jüdischer Kultur und jüdischem Leben. Juden galten aus kirchlicher Perspektive als Christusmörder. Dass Jesus selbst Jude war, spielte kaum eine Rolle. Die jahrhundertelange Tradition des Antijudaismus sei anschlussfähig gewesen für die völkische Rassenideologie der Nazis, die so manches Ressentiment zum Judenhass radikalisierten, etwa durch Karikaturen in der parteinahen Zeitung Der Stürmer. In der Ausgabe vom 19. April 1927 gab es zwei Titelzeichnungen nebeneinander. Die eine zeigt Christus, der am Kreuz hängt und absichtsvoll in die eine Richtung des anderen Bilds schaut. Eine gekreuzigte deutsche Jungfrau, gekreuzigt unter der Aufschrift Ecce Germania. In den Ecken beider Zeichnungen sind jüdische Charaktere zu sehen. Der eine gekleidet in ein Gewand aus der Bibelära, der andere in einen Geschäftsanzug. Die Absicht des Zeichners war klar, die Juden anzuklagen für Christi Tod und für Deutschlands wirtschaftlichen Niedergang. Diese Charaktere waren schon länger in den Köpfen der Deutschen. In seinem Vortrag auf der Tagung für Holocaust-Forschung Lessons and Legacies macht Kevin Spicer klar, die Nazis lehnten den katholischen Glauben ab, aber sie nutzten für ihre eigene Heilslehre deren Symbolik und manchmal erhielten sie auch Sympathiebekundungen. So etwa glaubte der österreichische Leiter des deutschen Priesterkollegs in Rom, Alois Hudal, an die Verbrüderung von katholischer Kirche und Nationalsozialismus, ähnlich wie sich Teile der evangelischen Kirche unter dem Dach der deutschen Christen mit dem NS-Regime verbunden hatten. Doch nicht überall gingen die Nazis mit dem katholischen Glauben eine ideologische Allianz ein. Mancherorts bekämpften sie ihn erbittert. Der amerikanische Historiker Jonathan Hooner von der University of Vermont zeigt das anhand des polnischen Distrikts auf, der damals Wartegau genannt wurde. Die Deutschen versuchten hier nach dem militärischen Überfall 1939 den polnischen Widerstand zu brechen, indem sie gegen Kirchenvertreter vorgingen. Die dortigen Bischöfe wurden meist inhaftiert im Konzentrationslager Dachau. Selbst für Nonnen gab es ein eigenes Arbeitslager mit bis zu 615 Insassinnen. Eine der ersten Todesstrafen erhielt der Pfarrer Mateusz Sobocki, der auch Bürgermeister seiner kleinen Stadt war und noch mit der Wehrmacht erfolgreich verhandelt hatte, damit nichts zerstört wurde. Als man in seinem Haus eine Patronenhülse fand, machten die Deutschen kurzen Prozess. Sobocki passte ins deutsche Stereotyp des agitierenden nationalistischen Priesters und wurde am 17. September in Breslau exekutiert. Dieses Foto hier wurde Sekunden vor seiner Exekution aufgenommen. Im Wartegau räumten Nazis Kirchen aus, ließen polnische Inschriften schleifen und schlossen die meisten Gotteshäuser für Polen. Nur die Hälfte des Klerus überlebte die Besatzung.
If I can interject briefly, the Pope's response to the situation in Poland.
Die Reaktion des Papstes zur Situation in Polen war minimal. Im Laufe der ersten paar Jahre der Besatzung beschränkten sich die wenigen öffentlichen Statements auf sehr vage Aussagen. Sie verzichteten darauf, die Täter dieser Verbrechen zu nennen. Warum schwieg Papst Pius XII. Überhaupt öffentlich zum Holocaust? Ein Anruf bei Kirchenhistoriker Hubert Wolf aus Münster, der eine der vielen Hypothesen erläutert.
Er wollte protestieren, hat aber gesehen, dass die holländischen Bischöfe protestiert haben und dass danach die Zahlen der Deportationen von Juden sogar noch hochgegangen sind. Also hat er es nicht gemacht mit dem Bewusstsein, manchmal ist eben Schweigen Gold und Reden Silber.
Wolf hat viele Fragen und vom 2. März 2020 an kann er ernsthaft daran arbeiten, sie zu beantworten. Denn dann öffnen sich ihm und seinem Forscherteam erstmals die Archive des Vatikans zu Papst Pius XII.
Zentrale Fragen, die jetzt nicht nur innerkirchlich von Bedeutung sind, sondern für den Religionsfrieden von Bedeutung und für die Weltgeschichte insgesamt, können hoffentlich aufgrund dieser neuen Quellen beantwortet werden.
Das brauche allerdings Zeit. Wolf wird allein mit Probebohrungen die nächsten Jahre verbringen. Wichtig sei es ihm, betont Wolf, dass nicht nur Historikerinnen, sondern auch Theologen die Interpretation der Geschichte vornehmen.
Man versteht ihn nur, wenn man sich klar macht, er hat das Kirchenrecht, in dem der Satz Cura Animarum Suprema Lex, die Sorge um die Seelen der Katholiken, ist das oberste Gebot für jeden Priester und Gott wird dich am Ende fragen, wie viel von denen hast du verloren? Wenn das der Cantus Firmus, der Hintergrund seines Denkens und Handelns ist, jetzt theologisch gesprochen, dann kommt er immer dann in einen Konflikt, wenn er sagt, ich müsste eigentlich für die verfolgten Juden oder für andere verfolgte Menschen mehr tun. Weil er diese Grundauffassung, die ich gerade zitiert habe, diese theologische Grundüberzeugung, im Grunde mit der Muttermilch aufgesogen hat.
Sühne leisten, das sollten die Hauptverantwortlichen des Nationalsozialismus in einem weltlichen Kriegsgericht, den sogenannten Nürnberger Prozessen. Der Vatikan war gegen diese Maßnahme, erläutert der Tiroler Zeithistoriker Gerald Steinacher.
Kirchenspitze war natürlich nicht die ganze Kirche, es gab auch Meinungen, die dem widersprochen haben, muss man auch sagen. Aber die Kirchenspitze hat doch sehr stark Nürnberger Prozesse und Entnazifizierung mit Rache in Verbindung gebracht. Und das wurde aus christlicher Sicht also sehr stark abgelehnt.
Gerald Steinacher ist dabei, die Nachkriegsgeschichte der Kirche systematisch aufzuarbeiten. Er durchforstete mehrere Jahrgänge des Osservatore Romano, der täglichen Verlautbarungen des Heiligen Stuhls. Die Opfer des Holocaust hätten darin keine Rolle gespielt. Viel stärker setzten sich Kirchenoberer für eine Rehabilitierung der Täter des Nationalsozialismus ein.
Es gibt zum einen den religiösen Grund, also sehr stark der Fokus auf christliche Erneuerung, Rechristianisierung der Gesellschaft. Jetzt, wo die Nazis weg sind, soll man die Millionen ehemaligen Nazi-Anhänger wieder zurückbringen in die Herde, in die Kirche und wieder aufnehmen. Und dann gab es ein stark politisches Motiv und beide Motive eigentlich überlagern sich sehr häufig, ein starker Antikommunismus.
Die Kirchen sahen sich gerade im besetzten Mitteleuropa als die einzigen Fürsprecher der Bevölkerung. Während der Vatikan Kampagnen fuhr gegen Entnazifizierungsmaßnahmen, ließ er Nazi-Größen eine Ehre zuteil werden, die selten ist in der Kirchengeschichte. Die Wiedertaufe. Für diejenigen, die während des NS aus der Kirche ausgetreten waren, aber die Kategorie gottgläubig im Ausweis führten.
Man muss sich ja vorstellen, in anderen Jahrhunderten, im 16. Jahrhundert, wurden Leute, die sich wiedertaufen haben lassen, am Scheiterhaufen verbrannt. Nur nach 1945 hat man also auch Leute, die ehemals lutheranisch waren und während der Nazizeit dann Nazi-Gottgläubige, von denen praktisch die Wiedertaufe verlangt und die wieder getauft. Und das findet man bei einigen Kriegsverbrechern und ich habe das Beispiel Erich Priebke genannt.
SS-Führer Erich Priebke, verantwortlich für die Erschießung von 335 Zivilisten in den Adiantinischen Höhlen bei Rom, versteckt von Franziskanermönchen auf Geheiß des faschistischen Kirchenlehrers Alois Hudal, ließ sich heimlich zum Katholiken machen, um anschließend von Kirchenleuten einen falschen Pass zu bekommen und über die sogenannte Rattenlinie nach Argentinien zu fliehen. Erst 1998 verurteilte ihn ein italienisches Gericht. Woher die große Gnade oder Sympathie mancher Geistlicher für Nazi-Größen rührte, das vermag Gerald Steinacher nicht zu beantworten. Klar ist, erst im Jahr 2000 hat Papst Johannes Paul ein Mea culpa im Namen der katholischen Kirche gesprochen, 55 Jahre danach.
Die katholische Kirche und der Nationalsozialismus, Tobias Krone über neue historische Erkenntnisse. Was passiert mit meinem Körper, wenn ich mal tot bin? Seit Anfang der Menschheitsgeschichte haben Religionen diese Fragen beantwortet. Einige Antworten waren einbalsamieren, einäschern, begraben. Für Konservieren entscheiden sich heute sogenannte Körperspender, Menschen, die ihre sterblichen Überreste Medizinstudenten für das Studium zur Verfügung stellen. Der Körper soll kommenden Generationen nützen, ein pragmatischer Umgang mit dem eigenen Tod. Und nachdem die Medizinstudenten intensiv mit den toten Körpern gearbeitet haben, nehmen sie jedes Jahr Abschied mit einer christlichen Andacht. Katja Bülow aus Rostock.
Luisa Raming studiert Humanmedizin im dritten Semester. Von März bis Juni hat sie ihr Anatomiepraktikum absolviert, 2 bis 3 Mal wöchentlich die unterschiedlichen Organe des Menschen erkundet. Am echten Körper wohlgemerkt. Und die 23-Jährige ist froh, dass das möglich war.
weil Bücher nicht mal die Hälfte der Miete sind. Also man kann auswendig lernen, aber allein die Tatsache, dass alles bei jedem anders aussieht, da hört es halt schon auf. Also im Buch sieht es einfach aus und dann steht man am eigentlichen Patienten, in unserem Fall dann am Spender, und erkennt gar nichts mehr. Und das braucht Übungen, die man nach Möglichkeit nicht erst dann im OP sich zusammensuchen sollte.
Für die meisten Studierenden war der enge Kontakt zu einem toten Menschen eine vollkommen neue Erfahrung. Niklas Vitense hatte deshalb anfangs gemischte Gefühle.
Ich habe vorher ein Praktikum gemacht, da habe ich schon mal 1-2 Verstorbene gesehen, aber quasi, dass man genau hinschaut und dann bis der Teil nochmals dann rangeht, das noch nicht.
Der Unterricht ist dabei von nüchterner Art, versichert seine Mitstudentin Clara Böckermann, die bei dem Praktikum über sich selber gestaunt hat. Nachdem die Situation auch ihr zunächst befremdlich vorkam, machte sie schon nach kurzer Zeit einen unerwarteten Prozess durch.
Man sieht den Menschen nicht mehr als Menschen, man sieht vielmehr, okay, das ist jetzt das Herz, das sind jetzt die Nieren. Man geht damit respektvoll um, aber man sieht den Menschen nicht mehr so als Ganzes. Man sieht ihn sehr aufgeteilt irgendwie. Aber das hilft einem selbst auch, damit klarzukommen, weil es ist ja schon was Seltsames, was man da macht. Man schneidet irgendwie einen toten Menschen auf. Da muss man sich irgendwie selbst auch so Hilfen und Barrieren schaffen, um das irgendwie zu überstehen.
Und auch das Wissen, dass die Spender ihren Körper sehr bewusst und freiwillig zur Verfügung stellen, sei eine große Hilfe. Eine, die sich schon vor langer Zeit entschieden hat, diesen Weg zu gehen, ist die Rostockerin Dörte Raming.
Ich weiß, dass ich Körperspenderin sein möchte, weil ich mir sage, wenn ich eines Tages tot bin, dann nützt das wenigstens noch jemandem. Ich denke, dass möglichst nah an der Natur gelernt werden muss. Und dafür kann ich dann das Objekt sein.
Was das eines Tages für ihre Angehörigen, vor allem für ihre beiden Töchter, bedeuten wird, die Journalistin ist sich nicht sicher.
Ich habe mit ihnen drüber gesprochen und es kam keine Gegenrede. Ob das jetzt daran liegt, dass sie das noch nicht zu Ende gedacht haben oder ob sie wirklich damit kein Problem haben, das kann ich nicht sagen. Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden, kann nur für sich selbst entscheiden. Und genauso wie meine Kinder oder meine Angehörigen das für sich entscheiden können, kann ich es auch.
Mindestens 55 Jahre alt muss man sein, um sich als Körperspender eintragen zu lassen, so die Regelung in Rostock. Jeder Spender schließt einen Vertrag mit dem Anatomischen Institut und zahlt im Voraus 1.000 Euro, quasi als Anteil an den Bestattungskosten, die später die Universität übernimmt. Ein wichtiger Teil des Vertrages: sobald der Spender stirbt, muss sein Körper sehr schnell konserviert und vor der Verwesung geschützt werden, was für Angehörige oft erschreckend ist, so der Theologe Professor Thomas Klee.
Man hat dann höchstens 24 Stunden Zeit, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden.
Und bis es wirklich zu einer Bestattung kommt, vergehen dann schon mal 1-2 Jahre. Eine schwierige Zeit für Familie und Freunde. Um ihnen zur Seite zu stehen, hat Klee gerade gemeinsam mit den Rostocker Medizinstudenten eine Andacht in der Universitätskirche vorbereitet. Dort haben sie gesungen, musiziert und es gab nach der Feier erstmals auch ein gemeinsames Essen.
Sodass auch die Angehörigen nicht gleich nach Hause gehen müssen, sondern einfach bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen mit den Medizinstudierenden etwas ruhiger ins Gespräch kommen können. Wir bauen das hier in der Unikirche auf, sodass es die Kirche ein Ort der Begegnung wird von den ja zumeist konfessionslosen Angehörigen und den Medizinstudierenden.
Eine Veranstaltung, die zu DDR-Zeiten undenkbar gewesen wäre, die seit der Wende aber zu einer festen Tradition geworden ist. Die Studierenden bedanken sich auf diese Weise einmal jährlich bei den Spendern und ihren Familien und erweisen den Verstorbenen eine letzte Ehre. Die Resonanz darauf ist so groß, dass die Bänke in der Kirche meist nicht ausreichen. Und oft kommen auch Menschen zu dieser Andacht, die gar keine Angehörigen sind, sondern die mit dem Gedanken spielen, ihrerseits Körperspender zu werden.
Körper für die Wissenschaft und der Abschied von ihnen. Katja Bülow hat aus Rostock über Körperspender berichtet. Das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte heute Christiane Florin. Gleich übernimmt hier Christian Floto mit der Sprechstunde. Da geht es um Fibromyalgie, das ist eine chronische Schmerzerkrankung. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.